Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Im deutschen Dorf Gorleben warten tausende Atomgegner auf den Castor-Transportzug mit atomarem Abfall. Mehrere Fluggesellschaften streichen wegen des Vulkans Merapi ihre Flüge nach Indonesien. Die Walliser Justiz droht den behandelnden Ärzten von Hanfbauer Rapper mit Bußen. Das Wetter morgen ist es trüb und regnerisch bei höchstens 9 Grad. Info 3 mit Nicoletta Cimino und Georg auf der Mauer. Er hat die Nachrichtenübersicht.
Begleitet von Massenprotesten hat der Sonderzug mit Atomabfall Deutschland erreicht. Der Zug überquerte die deutsch-französische Grenze bei Kehl in Baden-Württemberg. Ein enormes Aufgebot an Polizisten bewachten Castortransport mit radioaktivem Material, weil Atomkraftgegner planen, die Gleise zu besetzen. Zeitgleich hat in der Nähe von Gorleben in Norddeutschland eine Großdemonstration begonnen. Dort soll der Atomabfall zwischengelagert werden. Erneut protestieren in Frankreich 10.000 gegen die Rentenreform der Regierung. Aber offenbar nehmen weit weniger Menschen an den Demonstrationen teil als bei früheren Veranstaltungen. Die Regierung schätzt, dass heute rund 140.000 Reformgegner auf die Straße gingen. Auf dem Höhepunkt der Protestwelle hatten mehrere Millionen Franzosen an Demonstrationen und Streiks teilgenommen. Die starken Aktivitäten des indonesischen Vulkans Merapi gefährden nicht nur die Bevölkerung, sondern beeinträchtigen auch den Flugverkehr in der Region. Mehrere Fluggesellschaften haben Flüge von und nach Indonesien wegen der Asche in der Luft gestrichen. Betroffen war insbesondere der Flughafen der Hauptstadt Jakarta. Die Asche in der Luft kann bei einer zu hohen Konzentration zu einem Triebwerksausfall führen. Derweil steigt die Zahl der Todesopfer weiter an. Nach offiziellen Angaben wurden 138 Todesopfer registriert. Oft werden Patienten in den Spitälern mit schweren Brandwunden behandelt. Warum zwei Großflugzeuge der australischen Fluggesellschaft Qantas in Singapur eine Notlandung durchführen mussten, ist nach wie vor unklar. Qantas-Chef Alan Joyce sagte, Sabotage an den Triebwerken des Herstellers Rolls-Royce könne auf jeden Fall ausgeschlossen werden. Er erklärte, er sehe eher danach aus, dass es sich um ein mechanisches Problem handle. Rolls-Royce sagte dazu, für Schlussfolgerungen sei es noch zu früh. Am Freitag hatte ein Jumbo von Qantas wegen Problemen mit einem Triebwerk eine Notlandung unternommen. Nur einen Tag zuvor war ein Airbus A380 wegen ähnlicher Probleme in Singapur notgelandet. In Moskau ist ein Journalist der Zeitung Kommersant von Unbekannten zusammengeschlagen worden. Er wurde schwer verletzt und wird im Spital im künstlichen Koma gehalten. Der Chefredaktor des Kommersant vermutet, dass es sich um einen Racheakt im Zusammenhang mit der Arbeit des Journalisten handelte. Auch die Staatsanwaltschaft hält einen solchen Zusammenhang für möglich. Der Journalist schrieb häufig kritisch über politische Themen in Russland. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB fordert, dass missbräuchliche Kündigungen verboten werden. Heute seien gewerkschaftlich aktive Angestellte zu wenig geschützt. Deshalb brauche es eine Gesetzesänderung, fordern die Delegierten des SGB an ihrem Kongress in Bern. Die Bemühungen des Bundesrats in der Sache gingen zu wenig weit. Die Delegierten schlossen nicht aus, dass der SGB eine Volksinitiative lanciert. Im Fall des Walliser Hanfbauern Bernard Rapper geht der Streit zwischen Ärzten und Justiz weiter. Die Walliser Justiz hat nun angeordnet, dass Rapper zwangsernährt werden muss. Sollte sich der verantwortliche Arzt der Universitätsklinik in Genf weigern, drohe ihm eine Buße wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung. Das Unispital in Genf hingegen will die persönliche Integrität und die Menschenrechte beachten und Rapper nicht künstlich ernähren. Letzte Woche hatte die Walliser Staatsrätin Esther Weber-Kalbermatten verlangt, dass alles für Rappers Gesundheit getan werden müsse, also auch eine Zwangsernährung. Sie berief sich dabei auf ein Bundesgerichtsurteil.
Info 3 Abend. Die Themen.
Unser Schwerpunkt heute, die Großdemonstration in Deutschland gegen den Transport von Atommüll. Wir berichten darüber und wir fragen, warum geht in der Schweiz niemand auf die Straße, wenn Atommüll nach Würnlingen gebracht wird? Dann, Russland und seine Probleme mit kritischen Journalisten. Schon wieder wird einer fast totgeschlagen. Jetzt zuerst Georg auf der Mauer mit dem Wetter für die nächsten Tage und der Verkehrsübersicht.
Die Prognose: morgen stark bewölkt und im Laufe des Tages überall Regen. Nachmittagstemperaturen zwischen 9 und 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 17.05 Uhr in der Region Zürich. Auf der 1 Richtung Zürich zwischen Winterthur Ohringen und Winterthur Tös Stau wegen eines Unfalls. Die Störung dauert bis voraussichtlich 17.30 Uhr. Und auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich Affoltern stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung.
Info 3 Abend.
Auf halbem Weg zwischen Hamburg und Berlin liegt das Dörfchen Gorleben mitten im beschaulichen und sattgrünen Wendland. Doch von Beschaulichkeit war nichts zu spüren heute. Tausende Menschen aus ganz Deutschland sind nach Gorleben gefahren, um dort gegen den Transport von Atommüll zu protestieren. Und hunderte Polizisten ebenfalls, um die Lage im Auge zu behalten und Krawalle zu verhindern. Jetzt erwarten Demonstrierende und Polizei die Ankunft des Transportes. Kaspar Selg in Berlin.
Die Demonstration heute Nachmittag war vermutlich etwas kleiner, als die Organisatoren das gerne gehabt hätten. Das kann aber daran gelegen haben, dass zu viele hin wollten. Die Straßen von Lüneburg bis ins Gebiet von Gorleben waren total verstopft von tausenden Autos, hunderten Bussen und Traktoren, die zum Protest unterwegs waren und immer noch sind. Wogegen protestiert ihr eigentlich, fragen wir einen der Sprecher der Organisatoren, Julian Bank.
Es ist nicht nur die Frage des Endlagers, das ja hier vor Gorleben angedacht ist, sondern an der Frage Gorleben kristallisiert sich das Problem der Atomkraft. Wir wissen nicht, wohin mit der strahlenden Last, wir wissen nicht, wohin mit dem Müll.
Und daher Demonstrationen gegen beides, das Zwischenlager und die Atomkraft an sich. Die heutige Demonstration verlief friedlich und fröhlich, mit Ausnahme einiger Scharmützel, welche sich die Krawalltouristen des Schwarzen Blocks mit der Polizei lieferten. Dieses ist denn auch die große Unbekannte dieses ganzen Wochenendes, speziell wenn der Transport morgen oder übermorgen in der Gegend eintrifft. Gelingt es, die ganze Protestaktion friedlich bleiben zu lassen, oder gerät das alles außer Kontrolle, wenn Radikale auf den Plan treten? Das könnten Chaoten sein. Das können auch die Aktionen von Protestierenden sein, welche sich als gewaltlos verstehen, welche aber die Bahnlinie sabotieren, schottern wollen, wie sie das nennen, also das Schotterbett unter den Gleisen aushöhlen, um den Transport zu stoppen. Links ist man sich nicht einig, ob man solche Aktionen noch decken soll. Rechts ist die Meinung klar.
Was so harmlos daherkommt, entschottern, das ist keine friedliche Demonstration, sondern es ist ein Straftatbestand.
Kanzlerin Merkel heute Morgen an einer Parteiversammlung in Bonn. Überhaupt geht mit dem Protest in Gorleben jetzt die politische Diskussion um Kernkraft und Lagerung von Atomabfall wieder von vorne los. Die Grünen sind mit ihrer ganzen Spitze in Gorleben vertreten. Die SPD ist selber nicht mit der ganzen Prominenz da, aber gleich wie die Grünen verlangt die SPD, dass die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke rückgängig gemacht und das Thema Endlager neu angegangen werde, nicht nur mit Gorleben als möglichem Standort. CDU und FDP umgekehrt werfen Rot und Grün vor, dass sie fast ein Jahrzehnt lang Regierungsverantwortung getragen, die Umweltminister gestellt und keinen Fortschritt in dieser Sache hinbekommen hätten. FDP-Chef Westerwelle warf dem grünen Ex-Umweltminister Trittin vor, er habe früher praktisch selber auf der Lok gestanden beim Gorleben-Transport, jetzt protestiere er dagegen, das sei einfach unehrlich.
Kaspar Selk. Auch in der Schweiz werden hoch radioaktive Abfälle geliefert. Allein in den letzten 4 Jahren kamen per Bahn 8 Behälter aus der Wiederaufbereitungsanlage im französischen La Hague ins Zwischenlager in Würenlingen. Warum aber gibt es dagegen keinen Protest? Inlandredaktor Christian von Burg.
Was in Deutschland Tausende von Demonstranten bewegt, kümmert in der Schweiz kaum jemanden. Dabei ist der Atommüll, der jetzt ins Zwischenlager nach Gorleben unterwegs ist, der gleiche, der seit 4 Jahren nach Würenlingen im Aargau gebracht wird. Das bestätigt Walter Heb, der Geschäftsführer des dortigen Zwischenlagers.
Technisch gesehen und der Inhalt dieser Transport- und Lagerbehälter ist eigentlich identisch mit denen, die auch in die Schweiz transportiert wurden.
Warum aber gab es hierzulande kaum je Proteste gegen solche Transporte? Jörg Buri, Geschäftsleiter der Schweizerischen Energiestiftung.
Weil die Schweiz in den letzten 10 Jahren weniger Havarien in Atomkraftwerken zu verzeichnen hatte. Deutschland hatte Riesenprobleme mit ihren Atommülllagern in Asse, in Gorleben. Es kam immer wieder zu Zwischenfällen in deutschen Atomkraftwerken.
Mit anderen Worten, das Wissen darum, wie gefährlich die Atomtechnologie werden könne, sei in der Schweiz weit weniger ausgeprägt als in Deutschland, argumentiert Buri. Und das hänge auch damit zusammen,
dass die schweizerische Stromwirtschaft seit 3-4 Jahren eigentlich eine verharmlosende Pro-Atom-Kampagne und Werbung betreibt, die sicher nicht zum Gefährdungsbewusstsein in der Bevölkerung beiträgt.
Puri ist aber überzeugt, dass die Anti-AKW-Bewegung in den nächsten Jahren deutlich häufiger auf die Straßen gehen wird. Dann nämlich, wenn es um Ja oder Nein zu neuen Atomkraftwerken in der Schweiz geht. Der Transport von Atommüll stehe aber auch dann kaum im Vordergrund. Leo Scherer von Greenpeace sieht das ähnlich. Er hat während 8 Jahren die Kampagnen gegen die Atomenergie geleitet. Spektakuläre Aktionen gegen Atommülltransporte seien nie im Vordergrund gestanden, sagt Scherer.
Das hat viel damit zu tun, dass wir in der Schweiz den politischen Hebel der Volksinitiative hatten, also via Volksinitiative den Atomausstieg fordern konnten. Das ist ein sehr guter Hebel und den haben die deutschen Kollegen der Anti-Atom-Bewegung nicht.
Zudem sei es kaum möglich gewesen, herauszufinden, wann die Atomabfälle transportiert würden. Sei es von den Schweizer Kraftwerken ins Zwischenlager, sei es von der Wiederaufbereitungsanlage in La Hague nach Würenlingen. Stimmt nicht, sagt Heb, der Leiter des Zwischenlagers.
Die Transporte, die von La Hague ins Ausland gehen, sind alle über entsprechende Internetseiten einsehbar. Für jeden, der das interessiert, kann sich die Termine auf dem Internet anschauen.
Er sieht einen ganz anderen Grund, warum Proteste in der Schweiz bisher ausblieben.
Ich denke, dass die Schweiz ein pragmatisches Verhältnis zur Nutzung der Kernenergie hat, im Verhältnis zu der ideologisch gefärbten Haltung in weiten Teilen der Bevölkerung in der Bundesrepublik.
Sagt Walter Heb, der Geschäftsführer des Zwischenlagers in Würenlingen.
Info 3, Abend.
Kritische Russen leben gefährlich. Immer wieder werden Journalisten angegriffen, verprügelt oder sogar ermordet. Jüngstes Beispiel ist Aljek Kaschin, der prominente Reporter der Moskauer Zeitung Kommersant, hat in der Vergangenheit immer wieder über Defizite der russischen Demokratie geschrieben. Gestern Nacht wurde er lebensgefährlich verprügelt. ARD-Korrespondent Stefan Lag berichtet.
Unbekannte Täter hatten den angesehenen Journalisten Aljek Kaschin in der Nacht vor seiner Wohnung in Moskau brutal zusammengeschlagen. Der 30-jährige Reporter erlitt einen mehrfachen Kieferbruch und eine Gehirnerschütterung. Ihm wurden beide Schienenbeine gebrochen, auch seine Finger wurden verletzt. Nach einer Notoperation wurde Kaschin in ein künstliches Koma versetzt. Der Journalist arbeitet für die russische Tageszeitung Kommersant. Regelmäßig hatte er in seinen Artikeln auf Schwachstellen im politischen System Russlands aufmerksam gemacht. Noch vor kurzem berichtete er über Proteste gegen einen umstrittenen Autobahnbau durch ein Waldstück bei Moskau. Der Angriff auf Kaschin wurde von Menschenrechtlern und Journalisten scharf verurteilt. Der Chefredakteur des Kommersant, Michailin, sah einen direkten Zusammenhang zwischen der Bluttat und der Tätigkeit Kaschins und sprach von einem ungeheuren Verbrechen. Die Grande Dame der russischen Menschenrechtsbewegung Lyudmila Alexejewa meinte, Russland sei weder ein Rechtsstaat noch demokratisch, solange Reporter eingeschüchtert und verprügelt würden. Auch Präsident Medvedev meldete sich zu Wort und forderte die Bestrafung der Täter. Er befahl Innenminister Nurgaliyev und Generalstaatsanwalt Scheika, den Fall mit höchster Priorität zu behandeln. Es wurden Ermittlungen wegen versuchten Mordes eingeleitet. Zuvor hatte Medvedev überraschend ein Gesetz zur Einschränkung der Versammlungsfreiheit gestoppt. Er legte sein Veto ein, nachdem das Gesetz bereits von beiden Parlamentskammern verabschiedet worden war. Medvedev begründete den Schritt damit, dass es dem in der Verfassung verankerten Demonstrationsrecht widersprechen würde. Nach dem Gesetz hätte beispielsweise niemand eine Kundgebung beantragen können, der bereits wegen der Organisation unerlaubter Versammlungen vorbestraft ist. Russische Bürgerrechtler begrüßten den Schritt des Präsidenten. Doch um das Versammlungsrecht war es für sie in der Vergangenheit nicht gut bestellt. Regelmäßig wurden Demonstrationen von Kreml-Kritikern verboten. Doch es gibt auch Anzeichen für mehr Liberalität. Am vergangenen Wochenende durften Regierungsgegner erstmals seit langem wieder eine genehmigte Demonstration abhalten. Unter dem neuen Moskauer Bürgermeister Sobjanin wurde kürzlich eine Kundgebung von Homosexuellen erlaubt, ebenfalls ein Novum. Beobachter spekulieren nun, ob Medvedevs Veto gegen die Einschränkung der Versammlungsfreiheit auf eine neue Offenheit im Kreml hindeuten könnte.
Info 3 am Samstag auf DRS 3, Virus und DRS 4 News oder rund um die Uhr im Internet bei drs.ch. Im Studio heute Nicoletta Cimino.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.